Einen wunderschönen guten Abend. Spätestens jetzt weiß ich, dass ich ein guter Lutheraner bin. Ich fühle mich Luther sehr verbunden. Ich glaube, ich passe auch nicht in dieses Jahrhundert. Ich habe noch nie ein Pokémon gespielt. Und ich habe noch nie Geo gecatcht. Ach Luther, wir beide. Allerdings habe ich zwei Dinge dem guten Martinus Luther voraus. Ich habe keine Angst vor dem Antichristen der katholischen Kirche. Ich habe so viele gute Freunde in dieser Kirche und bin oft eingeladen, in ihr zu predigen. Also Martinus, da hast du noch Vorurteile, kann ich ja verstehen. Und ich habe ein zweites voraus, ich kenne die Andreasgemeinde mit ihren Visionen und Fantasien. Der Sketch war originell und er hat uns allen gefallen, aber überzeichnet er nicht? Sind unsere Zeitgenossen wirklich so blöd? Immerhin haben sie 125 Millionen Einträge zum Thema Gott gefunden. Verehrte, ich bin tief überzeugt, dass unsere Mitmenschen religiöser sind, als wir ahnen und sie selber wissen. Ja, die Tradition ist abgebrochen. Es ist niemand mehr da oder ganz wenige, die einen gnädigen Gott suchen. Luther, da bist du der Einzige gewesen. Aber wenn ich abends in den Hotellobbys sitze und den Gesprächen lausche, meistens sind es Kaufleute, dann haben sie fast nur religiöse Themen drauf. Frage nach einem sinnvollen Leben, nach Kraft, die man braucht, um in der Krise zu bestehen, wie man mit Ängsten umgeht, wie man Hoffnungen kriegt, was man macht, wenn man sich zurückgesetzt fühlt, wenn man versagt. Alles religiöse Fragen. Nein, sie haben die Vokabeln nicht mehr drauf. Und oft habe ich den Eindruck, die Christen hören nicht diese religiösen Fragen, die die Menschen stellen. Sie suchen etwas, wir nennen es G-O-T-T, aber vielleicht suchen sie genau das Gleiche, sie wissen es nur nicht. Ich wollte jedenfalls meine Zeitgenossen positiv sehen, als Leute, die auf der Suche sind. Zur Zeit Luthers war das anders, in der Tat. Da glaubten alle Menschen, dass es einen Gott gab. Wer nicht glaubte, war nicht ein Ungläubiger, sondern ein Unwissender. Und die Kirche hatte sie gelehrt, wie Gott ist. Und es war ein grauenvolles Bild. Ein Gott, der den Menschen Angst machte. Und die Menschen wussten, sie müssen sich vor diesem Gott verantworten. Und darum haben die Menschen Fürsprecher gesucht. Leute, die für Gott, bei Gott ein gutes Wort einlegen. Und so entstand eine Lehre von den Heiligen, von den Verstorbenen, die große Leistungen geleistet haben für Christus und die Kirche. Und dann rief man diese Heiligen an und sagte, irgendwas pfeift hier, bin ich das? Ja. So oder so? Ach, pfeif doch alleine. Und dann riefen sie die Heiligen an. Für jeden Fall, den es gab im Leben, gab es einen Heiligen, den man anrufen konnte und sagen, bitt für mich. Vor allem die Maria, Mutter Gottes. Das Weibliche im Glauben. Maria, bitt für uns. Und da trat Jesus ziemlich in den Hintergrund, als spielte er gar keine Rolle mehr. Auf den Altären war Maria zu sehen und irgendwo klein als Jesuskind auch noch Jesus. Und das hat Luther erzürnt. Und so kam das Solus Christus. Allein Christus, wir brauchen diese Heiligen nicht mehr. Wir brauchen keinen Fürsprecher. Wenn ich den Chef zum Freund habe, muss ich mich nicht doch mit dem Türsteher nicht abgeben und ihn bitten, können Sie ein gutes Wort beim Chef einlegen? Nein, ich habe einen Zugang zum Chef. Er ist mein Freund. Und so sagt Petrus zum Beispiel vor dem Hohen Rat, es ist in keinem anderen Heil, ist doch kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den sie selig werden, sondern nur der eine, Jesus. Jesus, kennst du Jesus? Wer war eigentlich Jesus? Wenn er der Einzige ist, der mir auf dem Weg zur Gottsuche helfen kann, dann müsste ich ihn kennenlernen. Oder lernt er mich kennen? Kann man ihm begegnen? Jesus, 2000 Jahre her, er soll von einer Jungfrau geboren sein? Ja, hat ihm damals niemand geglaubt. Sein Vater war Zimmermann, harte Maloche, nicht so was Romantisches. Er hat vermutlich für die Römer gearbeitet, Wanderarbeiter. Jesus, aus einfachen Verhältnissen, viele Geschwister, Vater früh gestorben. Die ganze Verantwortung lag auf ihm, er musste die Familie ernähren. Jesus war sicherlich auch in einer Schule, aber das war nicht dolle. Und dann sagte er seiner Mutter, er hätte eine Berufung. Und die Frau, seine Mutter, sagte, komm, Jesus, mach keinen Quatsch. Bleib hier. Sie sind hinterhergelaufen, als er loszog zu predigen. Aber er empfand eine große Berufung, dieser Jesus. Und dann fing er an zu predigen. Die Leute hingen an seinen Lippen. Er musste irgendwas zu sagen haben, was die vorher nie gehört hatten. Und bald sprach es sich rum, ein neuer großer Rabbi ist auferstanden. Vielleicht ist sogar Elia wieder da. Er hat die Leute wahnsinnig beeindruckt. Auf der einen Seite, die Frommen hielten ihn für einen Superfrommen. Und dann auf der anderen Seite ließ er sich mit Leuten ein, mit denen man sich am besten nicht auf der Straße sehen lassen wollte. Mit Huren und Verbrechern und den römischen Besatzungsmächten. Mit den Kollaborateuren, mit den IS-Leuten. Jesus, wer bist du eigentlich? Ich würde sie gerne mal an die Hand nehmen und sie an Plätze führen und sie einladen, mal auf diesen Jesus zu gucken. Wenn er der Weg ist zum Vater, dann möchte ich das Bild gerne ganz tief in meinem Herzen verinnerlichen. Jesus, wer bist du? Da sehe ich, wie Jesus mit seinen Schülern, das war damals so üblich, man ging, saß nicht in Klassen, sondern man ging unterwegs auf der Straße und da unterrichtete Jesus seine Schüler. Da kommt ihm ein Zug entgegen, ganz still. Sie tragen eine Bahre. Und hinter der Bahre geht eine Witwe, trauernd, Tränen in den Augen, ihr einziger Sohn ist gestorben. Jetzt kommt Jesus, der vom Leben redet und von der Liebe Gottes redet und trifft auf diese Frau. Was wird er sagen? Herzliches Beileid? Tut mir leid, es wird schon wieder? Wäre ja schon was, wenn er das Leiden wahrnimmt. Aber er stellt sich hin und sagt, er ist nicht tot. Steh auf, Jüngling. Und er stand wirklich auf. Ah ja, ich weiß, Sie halten das für ein Märchen. Warum eigentlich? Meinen Sie, Sie sind zu klug? Ich habe mit Studenten verschiedener Fakultäten an der Uni in Greifswald eine Podiumsdiskussion gehabt. Diese Studenten waren keine Christen. Und die Frage war, Gibt es sowas wie Auferstehung der Toten? Es waren Naturwissenschaftler da, Soziologen, Ärzte, Historiker. Und wissen Sie, was das Ergebnis der Podiumsdiskussion war? Am Ende waren sie alle sich einig. Das ist nicht üblich, haben sie gesagt. Aber möglich. Wollen Sie klüger sein als Einstein und Heisenberg? Der stand wirklich auf. Kein billiger Trost, sondern Jesus greift den Tod an, frontal. Da sitzt ein Blinder am Weg. Ich bin heute durchs Bahnhofsviertel in Frankfurt gegangen, da saßen viele am Weg. Der saß am Weg und hatte keine Hoffnung mehr. Und dann hat er von Jesus gehört. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Und seine Schüler, die Schüler Jesu, sagen, halt die Schnauze. Er hat was Wichtiges zu tun. Und Jesus beugt sich herunter und schenkt diesem blinden Mann das Augenlicht wieder. Er kann wieder sehen. Das ist ein Gottesdienst. All die Frommen haben sich versammelt, sie wollen gerne den großen Rabbi hören. Die Kirche ist gerappelt voll. Es war ein Haus. Und da waren vier Leute, die hatten einen Freund. Und sie waren überzeugt, wenn dieser Freund in die Nähe Jesu kommt, dann muss was Großartiges passieren. Und dann sind sie der Kirche aufs Dach gestiegen, weil sonst kein Zugang war. Rissen das Dach auf. Und ich sehe, wie die andächtig in schwarz gekleidete Gemeinde nach oben guckte. Das Loch wurde immer größer. Und dann guckten da vier Gesichter runter. Und sie sagten, es sind doch immer die gleichen, die es alles übertreiben müssen. Aber sie müssen übertreiben, sonst kommt der Festgelegte nicht zu Jesus. Und dann sagt Jesus nicht, du störst hier die Andacht. Ich habe gerade philosophaselt. Nein, er guckt die vier Leute an. Und weil die so einen festen Glauben haben, dass Jesus was bewirken kann, sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Und damit du die Menschen wissen, dass ich Macht habe, Sünden zu vergeben, steh auf und wandle. Und er stand auf und alle waren erschrocken. Jesus greift in das Leben von Menschen tatkräftig ein. Und dann sehe ich ihn, wie die dickbäuchigen, feisten Pharisäer und die bürgerlichen Leute an den Haaren herbei eine Frau vor seine Füße legen und sagen, Meister, wir haben ein großes Problem. Die Frau haben wir im Ehebruch ertappt. Und Mose sagt, wir sollen steinigen. Und du redest doch immer von der Liebe. Was sollen wir jetzt tun? Sie wollten ihn aufs Kreuz legen. Sagt er, steinige sie? Dann sagen sie, und du redest von der Liebe? Sagt er, lass sie frei? Du hältst das Gesetz Mose nicht? Und dann sagt Jesus, nachdem er einen Augenblick gebetet hatte, ja, steinigt sie. Los! Aber der unter euch, der ohne Sünde ist, der war für den ersten Stein. Und dann stand da, sie gingen alle von ihrem Gewissen überführt von dann. Was ist das für ein Mensch? Er greift in das Leben von Menschen heilend ein. Er stopft denen, die ihn aufs Kreuz legen wollen, das Maul. Und er steht vor dieser Frau, die vor seinen Füßen liegt und sagt, dann will ich dich auch nicht verurteilen. Aber geh hin und sei nie mehr von Gott getrennt. Was für ein Mensch. In der Tat, was für eine Frage. Oder wie er durch Samarien ging. Er hätte da nicht langlaufen müssen. Aber er hat in seinem Gesicht eine Frau gesehen, die allein aus der Stadt zum Wasser holen gehen würde, zu einem Brunnen. Und er setzt sich zu ihr, bricht alle Konventionen. Ein Jude spricht nicht mit einer Samaritanerin, schon gar nicht mit einer Frau. Aber Jesus hat Sehnsucht, dieser Frau zu begegnen. Er weiß, da ist im Leben was kaputt und ich möchte heil machen. Übrigens haben sie ihn Heiland genannt später. Ich möchte heil machen. Dann beginnt er mit der Frau ein Gespräch. Und die Frau weicht aus. Sie möchte dieses schöne Gespräch nicht abgebrochen wissen. Und Jesus insistiert und sagt, holt einen Mann. Ich habe keinen Mann. Stimmt. 5 Männer hast du gehabt. Und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Er zieht ihr sozusagen die Maske vom Gesicht. Aber nicht, um sich über sie herzumachen, sondern um sie heil zu machen. Die Frau spürt das. Er hat mir alles gesagt. Er muss der Messias sein. Und die, die von den Bürgern geächtet wurde, zu denen rennt sie und sagt, kommt und seht, das muss der Messias sein. Die Botschaft, die dieser Mann gelebt und gepredigt hat, muss so brisant gewesen sein, dass die damals führende Elite, es war ja ein Gottesstaat Israel, es waren die Priester, die das Land leiteten, dass die führende Elite sagte, wir müssen den mundtot machen. Er verdirbt uns das Geschäft. Wir haben das Volk mit Gesetzen und Geboten schön klein gehalten und gefügig gemacht. Wir haben ihnen Angst gemacht. Und dann sind sie brav. Und da kommt einer und sagt, schönen Gruß vom lieben Gott, er mag dich. Das kann doch nicht gehen. Und dann dichten sie ihm ein Problem an. Er hätte gesagt, er würde den Tempel abreißen. Außerdem hätte er gesagt, er wäre der Judenkönig. Sie wussten genau, damit können sie bei den Römern landen. Denn die hatten nur das Recht, Todesurteile zu sprechen. Und am Ende haben sie ihn bei Pilatus angeschwärzt. Sie ließen ihn nachts gefangen nehmen. Und einer der ganz Frommen, einer der 3 Jahre mit ihm ging, all die Wunder erlebt hat, die großen Predigten gehört hat, der verrät ihn und sagt, ich zeige euch, wo ihr ihn finden könnt. Und dann liegt Jesus im Garten Gethsemane, er schwitzt Blut und Wasser, höchste Erregung, mein Gott, wenn möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Und dann kommen die Häscher und nehmen ihn gefangen und führen ihn nachts durch die Straßen, tagsüber hätten sie sich nicht getraut, denn er hatte so viele Anhänger. Da machen sie ihm einen Schauprozess. Und da sitzen all die Menschen, mit denen er früher geredet hat. Da saß auch Nikodemus, mit dem er sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat. Und Nikodemus kommt ganz beschämt nach unten. Die schreien und. Und dann fragt der hohe Priester eine Frage. Bist du der Messias? Der Sohn des Allerhöchsten? Und Jesus sagt, ja, ich bin es. Und dann zerreißt der hohe Priester sein Gewand, er konnte nicht mehr richten, er konnte nicht mehr urteilen. Das war Gotteslästerung, das hat die Grundfesten des Staates erschüttert. Denn hinter ihm war auf rotem Purpur geschrieben, Gott ist einer. Jetzt sagt er, ich bin der Sohn Gottes. Der Zimmermann aus Nazareth. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Nachdem sie ihn fast zu Tode geprügelt haben, Pilatus hat das zugelassen, er wusch seine Hände in Unschuld. Er wollte sein Amt nicht verlieren. Nachdem sie ihn fast zu Tode geprügelt haben, ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt haben, luden sie ihm ein zentnerschweres Kreuz auf, die Hinrichtungsart der Römer für die schlimmsten Verbrecher, und jagten ihn mit diesem Kreuz auf dem Rücken durch die Stadt zur Hinrichtungsstätte. Hoch auf dem Hügel rissen sie ihm die Kleider vom Leib. Nackend nagelten sie ihn an ein Kreuz. Große Demütigung. Die römischen Soldaten haben wenigstens seine Kleider noch genommen. Vielleicht das Einzige, was sie von ihm brauchen konnten. Dann richten sie das Kreuz auf Und unter dem Kreuz steht die gaffenden Menschen. Kleine Jungs spucken ihn an. Die frommen Theologen verhöhnen ihn. Hast du nicht gesagt, dass du lebendiges Wasser bist? Jetzt hängt er da und sagt, mich dürstet. Hast du nicht gesagt, dass du mit Gott eins bist, der Sohn Gottes? Jetzt schreist du, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da war ein römischer Soldat. Er war kein Gottsucher. Aber er sah, wie dieser Mann am Kreuz stirbt. Er sah in die Augen dieses Mannes. Er hatte viele hingerichtet. Aber das hat er noch nicht gesehen. Augen, die vom Tod gezeichnet waren, aber nicht hasserfüllt, nicht vorwurfsvoll, nicht strafend, richtend. Und er sah die Arme ausgebreitet, die Hände nicht zur Faust geballt. Ich werde es euch zeigen. Mein Vater wird euch vernichten. Sondern der Sterbende, Jesus, breitet seine Hände aus, als wollte er sagen, komm, wirf dich hinein. Bewirk dich in mir. Und plötzlich schreit es aus diesem hartgesottenen Kriegsmann, hört auf, was tut ihr? Ihr tötet Gott, denn wahrlich dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der einzige Weg zum Vater, ja, da liebt sich ein Gott in seinem Sohn zu Tode, weil er ihnen und mir begegnen will. Er liebt sich zu Tode, weil er ihnen mitteilen will, dass Gott sich längst mit ihnen versöhnt hat. Dass sie nicht mehr schuften und arbeiten brauchen, um zu Gott zu kommen, sondern dass Gott zu uns gekommen ist. Ach, die Geschichte würde heute keiner mehr erzählen, wenn sie nicht ein aufregendes Ende gehabt hätte. Für die Schüler war alles aus. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Für die fromme Gesellschaft. Er sollte doch eigentlich Elia sein. Der zinkte da wie ein Verbrecher und starb. Da war nichts mehr von Glauben da. Die Leute liefen auseinander. Der Kern seiner Schüler versammelte sich hinter verschlossenen Türen. Große Not, Gottes Tod. Sie haben meinen Herrn getötet. Die Solateska war sich nicht ganz sicher. Man stellte Wachen ans Grab, damit ihn ja keiner klaut. Und dann, als die Frauen zum Grab gehen wollten, morgens nach dem Sabbat, um nach der Tradition den Leichnam zu ölen, da ist er weg. Maria fragt den Gärtner, hast du gesehen, wo sie ihn hingebracht haben? Und der Gärtner guckt sie an und sagt, Maria. Und sie hört ihren Namen. Und auf einmal erkennt sie in diesem Gärtner, das ist der Herr. Vielleicht hören sie auch gerade ihren Namen. Und sie spüren, der Krause redet nicht von einer geschichtlichen Person, die irgendwann im Rat der Geschichte zermalmt worden ist, sondern er redet von jemandem, der mich gerade angesprochen hat. Maria. Maria rennt zurück und erzählt es den Jüngern, die ängstlich zusammen waren. Sie wollten es nicht glauben. Was tot ist, ist tot. Aber dann ging Jesus durch geschlossene Türen. Er war nicht mehr im Leib. Aber plötzlich stand er da. Sie sagten, es ist ein Geist. Gib mir zu essen. Geister essen nicht. Sie gaben ihm zu essen. Da wurden sie froh, da sie den Herrn sahen. Einer war übrigens nicht dabei. Dieser ewige Zweifler, der Thomas. Und am anderen Tag läuft Petrus dem Thomas auf der Straße entgegen und sagt, Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Ach, sagt er, komm, erzähl nichts. Ihr seid durchgedreht. Nein, wirklich. Aber dann argumentiert Petrus nicht und sagt, du bist so klar, sondern sagt, komm am nächsten Sonntag wieder in unsere Gemeinde. Und dann steht er am nächsten Sabbat, Klammer auf, Thomas war auch da, erschien Jesus nochmal und sagt: Thomas, komm, leg deine Hände in meine Wunden. Du kannst mir ruhig nochmal Schmerzen bereiten. Ich will, dass du auch glaubst, dass ich für dich gestorben bin. Und das für dich auch gilt. Gott hat sich mit dir versöhnt. Und dann sagt Thomas nur: Nein, danke. Ich glaube so. Gut, sagt Jesus. Das ist gut. Vertrau mir. Und die schönste Geschichte finde ich danach, als er mit diesen Jüngern, die bei dem Passa waren und diese ganze Geschichte miterlebt haben und die todtraurig nach Hause gingen, als er sie auf dem Weg begleitet. Und die beiden, er fragt: Was ist los? Warum seid ihr so traurig? Die beiden beginnen, Jesus zu belehren. Ja, bist du der Einzige, ich weiß, was passiert ist? Und er sagt: Was ist denn passiert? Und dann macht er mit ihnen auf dem Weg eine Bibelstunde. Das hat sie offensichtlich sehr interessiert, denn als sie zu Hause ankamen, sagten sie: Ja, dann komm doch und bleib über Nacht bei uns. Ja, sagt er, gerne. Und dann setzt er sich zu Tisch und macht das, was nur der Hausherr tut. Er nimmt das Brot, bricht es und auf einmal erkennen sie: Das ist der Herr, auferstanden. Und sie rannten zurück nach Jerusalem und zählten es den Leuten. Verehrte, ich weiß, ich kann Ihre Skepsis kaum überwinden, aber er kann es. Ich habe eine schöne Geschichte gelesen. Pastoren 1977 aus dem Westen haben Herrn Biermann besucht, Liedermacher, später ausgegliedert, ausgebürgert. Da haben sie ihm gesagt: Naja, Herr Biermann, das ist alles dummes Zeug mit der Auferstehung, da sind wir längst drüber hinaus. Das ist doch Quatsch. Und dann schreibt Biermann: Ich geriet in einen gedämpften Wutanfall über diesen Menschen. Ich hielt ihn eine Predigt darüber, warum ich, ein Nicht-Christ, der Meinung bin, dass die Auferstehung Jesu der wichtigste Teil der Leidensgeschichte ist. Wer die Auferstehung preisgibt, der ist von Gott und allen guten Geistern verlassen. Verehrte, er ist wahrhaftig auferstanden. Paulus ist ihm begegnet, danach viele, viele Millionen Menschen. Und sie glauben nicht im Ernst, dass so ein arroganter Teppichkaufmann von einem Geschäft, das viel einbrachte, lässt und auf einmal auf eine Bibelschule geht. Ich dachte, darf man mir nicht antun, Jesus, hat er gemacht, ja. Er hat eine unwahrscheinliche Kraft. Er hat mich aus der Bahn geworfen. Oder soll ich sagen, auf die Bahn gebracht. Heute weiß ich, alle Gottsucher, hören Sie auf, Gott zu suchen. Er sucht Sie. Er ist längst bei Ihnen. Er hat längst eine Geschichte mit ihm. Hier ist niemand unter uns, mit dem Gott in Jesus nicht eine Geschichte hat. Sie haben es vielleicht noch nicht entdeckt. Gestern sang die Band ein altes Kirchenlied. Ein bisschen zerfetzt mit Rhythmus. Ja. Lobe den Herrn. Und dann sagen sie: Der künstlich und feindlich bereitet. Gucken Sie mal an sich runter. Sind Sie ein Zufallsprodukt? Oder doch ein liebender Wille Gottes, der Gestalt gewonnen hat? Der dir Gesundheit verliehen, dich treulich begleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Sie sagen Schicksal. Glück gehabt. Ihnen fehlen die Worte. Sagen Sie doch Danke, Vater. Und Sie sind mitten im Herzen Gottes. Gott ist eine Handbreit neben Ihnen, Jesus. Das ist die Botschaft, die damals die Menschen fasziniert und berauscht hat. Das ist die gleiche Botschaft heute. Niemand ist hier in diesem Raum, der nicht mit einem einzigen Wort Danke am Ziel wäre. Merken Sie, er ist der Weg. Aber nicht unser Weg zu Gott, sondern Gottes Weg zu uns. Und darum habe ich mich in Jesus verliebt. Sprechen Sie mit jemandem in der Gemeinde, der Ihnen helfen kann, in Ihrem Leben die Spuren Gottes aufzusuchen, und sagen Sie Danke. Ich sage Danke, dass Sie mir zugehört haben.
Vielen Dank für eure Fragen. Es sind sehr, sehr viele. Wir werden nicht alle beantworten können, aber wir haben ja noch zwei Abende mit Eckhard und er steht auch im Anschluss noch zur Verfügung zum Gespräch. Wenn eure Frage also von hier vorne nicht gestellt wird, scheut euch nicht, ihm die Frage direkt im Vier-Augen-Gespräch zu stellen. Das Prozedere ist so, ich lese die Fragen vor und du hast maximal eine Minute Zeit pro Frage. Jawohl. Und du kannst aber einen Joker ziehen, wenn die Frage dir so wichtig erscheint, dass du sagst, 60 Sekunden reichen nicht. Die ersten Fragen sind nochmal so zum Reinkommen, zwei persönliche Fragen. Einer schreibt, erzähl doch bitte mal mehr von deinem Weg vom Teppichhändler zum Bibelschüler. Das steht auch in dem Programm, du hast es angedeutet. Verbunden damit die Frage, warum bist du Pastor geworden?
Wie lange haben wir Zeit?
Bitte, du kannst den Joker ziehen.
In einer Minute ist das nicht zu sagen. Nächste Frage.
Dann wird es Zeit, eine Biografie zu schreiben, dann können die Leute da lesen.
Ja. Dann sollst du morgen das in deine Predigt einbauen.
Mache ich, okay.
Als Cliffhanger zu morgen, genau. Morgen erfahren wir etwas, warum du Pastor geworden bist und den lukrativen Job des Teppichhändlers aufgegeben hast. Jesus sagt doch, schreibt dir jemand, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Warum sagst du, Eckhard, nun, hört auf zu suchen, wenn Jesus uns schon gefunden hat? Da ist ein Navi an, man soll links abbiegen. Wir wollen dir zuhören. Aber den Schritt zu wollen, Jesus zu finden, den müssen wir schon tun. Ähnlich, warum sollen wir uns damit zufrieden geben, nicht mehr suchen zu müssen? Wenn Gott den Menschen sucht und nicht ich Gott suchen muss, warum gibt es dann so viele, die nicht an Gott glauben? Sollen wir alle passiv werden?
Eine Fülle von Fragen, immer in die gleiche Richtung. Genau. Ging gestern Abend auch schon so. Ja? Was meinen Sie, könnten Sie tun, um mir 50 Euro aus der Tasche zu locken?
Ich komme gern zu euch, wenn einer eine Antwort hat.
Ich gebe mal die Antwort, das ist eine rhetorische Frage. Gar nichts. Wenn ich nicht will, kriegen Sie nichts. Das heißt, jetzt habe ich jetzt über dich 50 Euro. Wenn Sie wollen, lade ich Sie ein, heute Abend nach dem Vortrag noch irgendwo hinzugehen und einen schönen Glas Wein zu trinken. Wer möchte gerne?
Ja, nicht nur melden, schon den Mut haben, sich auch hier zu zeigen. So. Man beachte das Schweiz-Emblem auf seinem T-Shirt.
Er hat noch nicht mal Danke gesagt. Aber jetzt wissen Sie, was der Mensch... Und jetzt wissen Sie, was der Mensch tun muss. Sie können Gott nicht in die Tasche fassen. Sie können noch so lange suchen und suchen und suchen, wenn er die Tasche nicht öffnet und ihnen das Geschenk hinhält, dann werden sie es nie bekommen.
Ist in Ordnung. Exzellent. Ja. Ich verstehe nicht, schreibt jemand, weshalb Jesus als Verbindung zwischen Menschen und Gott dasteht und angebetet werden soll. Wenn die Gottesbilder, die doch Jesus gepredigt hat, zum Beispiel der verlorene Sohn, stimmen, kann ich doch direkt zu Gott kommen. Dann ist er doch derjenige, der mich in den Arm nimmt.
Ja. Also wenn ich Theologie betreibe, rede ich von Gott, wenn ich bete, rede ich von Jesus. Jesus ist die mir zugewandte Seite Gottes. Das ist was Persönliches. Ich habe mich in ihn verliebt. Er ist mein Freund. Ich kenne ihn. Er kennt mich. Gott bleibt immer auch mit einer gewissen Fremdheit. Wir haben ja nur eine Seite Gottes kennengelernt. Das sind noch viele andere, die kenne ich nicht. Aber die Seite, die sich in Jesus mir zugewandt hat, die kenne ich sehr genau. Und darum bin ich in Jesus verliebt. Nochmal, wenn ich Theologie betreibe, rede ich von Gott.
In Anführungsstrichen, Zitat, allein durch Jesus. Ist das nicht arrogant und herablassend gegenüber anderen Religionen?
So hat das Luther nicht gemeint. Das war nicht sein Thema. Dieses Solus Christus hat sich gerichtet gegen die Tradition der Kirche und war nicht außer nach außen gerichtet. Natürlich gibt es Kirchen, die einen gewissen Alleinstellungsmerkmal, einen gewissen Anspruch haben auf Absoluteheit. Aber genau das wird das Evangelium nicht machen. Jesus hat eine große Weite, gerade denen gegenüber, die sogenannte Heiden waren. Und er hat gesagt, er ist der Weg und er ist die Wahrheit. Nicht die Kirche ist der Weg und die Kirche ist die Wahrheit, er ist es. Und das ist ein großer Unterschied. Ich trete anderen nicht gegenüber auf und sage, ich habe die Wahrheit, sondern ich schwärme von dem, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Das ist ein ganz großer Unterschied.
Es wird noch theologischer. Gab es denn schon vor Jesus Vergebung und Gnade?
Ja, Hebräer 1 sagt, dass Christus schon da war, dass Jesus schon da war, als Gott die Welt schuf. Das heißt, das war keine Marotte, mit Jesus auf die Welt zu kommen. Er hat seine Meinung nicht geändert, sondern es war vor Zeiten schon Gottes erklärter Wille, dass allen Menschen geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In Jesus ist dieser Wille manifester geworden als je zuvor in der Geschichte. Aber wenn Sie die Propheten lesen, ich will ein steinernes Herz euch rausreißen und ein fleischernes Herz geben, dass ihr meine Gebote haltet, da ist bereits all das angelegt, was dann in der Person Jesus Fleisch geworden ist.
Ist das Leid auf der Welt eine Probe, die uns Gott auferlegt? Wie passt das zu dem Bild vom Gott, der uns bedingungslos liebt?
Ich glaube nicht, dass Gott mit dem Leid uns eine Probe auferlegt. Die Hiobsgeschichte ist eine Predigt, die was ganz anderes sagen wollte, nämlich, dass Leiden und Gott gegenüber Wohlverhalten nicht unbedingt zusammengehören. Also nicht Wohlverhalten bringt Glück und Gott gegen sich zu haben bringt Leid, sondern dieses Seinsergehen ist aufgelöst. Das will die Hiobsgeschichte sagen und da steht dann drin, dass Gott mit dem Satan erzählt und du darfst ihn versuchen. Gott will das Leiden nicht. Es ist in der Welt und sein Sohn hat gelitten, wie keiner von uns je leiden wird, nehme ich mal an. Und er stellt sich dem Leiden an die Seite und sagt, hier ist der Ort, wo du klagen kannst, hier ist der Ort, wo du Trost empfängst. Das Leiden ist kein Schicksal, sondern es hat was mit dem Leben zu tun, aber ich bin in dieses Leiden gekommen. Darum bist du nicht allein im Leiden. Großartige Botschaft, nicht allein im Leiden.
Jesus ist auferstanden und wir durch ihn. Und jemand fragt, wie können wir uns bildlich die Auferstehung von uns Menschen vorstellen?
Ich weiß es nicht. Ich kriege nur immer ein fröhliches Herz, wenn ich daran denke, dass ich nicht irgendwo in der Grube vermodere, ja, sondern dass Gott sich überlegt, wie war der Krause eigentlich geplant? Und dann schafft er ihn neu. Und all das, was so an mir rumhing und was ich versaut habe und was ich nicht unter die Füße kriegte, ist dann weg. Dann ist der Krause so, wie Gott ihn ursprünglich haben wollte. Und so wird er ewig leben. Ein traumhafter Gedanke.
Letzte Frage.
Bitte. Nochmal lauter. Genau. Das wird das Gericht entscheiden und da werde ich nochmal staunen, was Gott an mir auszusetzen hatte.
Letzte Frage, haben Sie selbst Wunder erlebt oder waren Sie Zeuge von Wundern? Warst du Zeuge von Wundern?
Ja, Es ist ein kleines Wunder, aber es ist ein Wunder für mich gewesen. Übrigens sind Wunder nicht Mirakel, sondern Wunder sind Deutungen. Ja? Ich habe einen Autounfall überstanden, der hätte tödlich ausgehen können. Das ist für mich ein Wunder. Andere sagen, Schwein gehabt. Wunder sind immer Deutungen, subjektive Deutungen einer Erfahrung. Ja? Aber meine Brüder und Schwestern in Indien haben meine Hand gesehen. Ich hatte gerade vorher eine Operation, weil hier lauter Warzen drauf waren. Da fragte ich den Operateur, was mache ich, wenn die wiederkommen? Sagte, daran verdienen wir. Und dann sahen die meine Brüder in Indien die Hand, nahmen sie, beteten und innerhalb von 2 Wochen waren die Warzen alle weg und sind nie wiedergekommen. Das kann man Zufall nennen, das kann man psychologisch deuten. Ich habe daran geglaubt. Ich denke, mein Gott hat mich befreit von einer listigen, immer wieder kehrenden Krankheit.
Und zum Schluss eine Frage an dich, die du mit einer Gegenfrage beantworten darfst, musst, nämlich, welche Frage würdest du Jesus im Bus stellen? Und jemand anderes hat es auch gefragt, welche Frage würdest du ihm stellen, wenn du nur eine stellen darfst? Jetzt darfst du den Joker ziehen.
Nee, nein. Ich glaube, ich werde ihn nichts fragen. Ich werde ihn umarmen und werde einfach nur sagen, danke, dass du mir so nahe bist. Was soll ich noch fragen? Was soll ich noch begreifen? Ja? Wir werden es hernach erfahren, sagt Paulus, glaube ich. Ne? Ja. Nein, ich würde mich einfach riesig freuen. Ich würde ihn umarmen und ihn nicht mehr loslassen und einfach nur Danke sagen und es genießen, ihn so dicht bei mir zu haben.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Antworten. Die sehr theologischen Fragen hast du gut beantwortet und auch sonst. Okay. Und wir sind gespannt, was du morgen über deinen Lebensweg vom Teppichhändler zum Pastor erzählen wirst, zum Prediger.
Schon. Also ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen. Da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich war bei einem großen Pfingsttreffen 3-mal hintereinander eingeladen. Immer 5 Predigten. 3 Jahre hintereinander. Mit 8.000 bis 10.000 Leuten. Und beim letzten Mal saß ich auf den Stufen zur Kanzel, hatte meine Predigt vor Augen, memorierte nochmal, kam so ein freundlicher älterer Herr und sagt, Bruder Krause, die Predigt im letzten Jahr hat mir so gefallen und erzählte genau die Punkte. Und ich hatte diese Predigt auf dem Knie. Ne? Dann habe ich eine neue gemacht, aus dem Stand.
Vielen Dank.